Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 30: Vermögensaufbau mit Investmentfonds. Diese Folge ist mal wieder inspiriert durch eine Hörerin, eine Freundin von mir, die eine regelmäßige Podcast-Hörerin ist, hat mich mal gefragt, Mensch, warum machst du eigentlich immer nur Podcasts für Menschen, die schon Geld haben? So die jungen Leute sind doch viel wichtiger, die jetzt noch Vermögen aufbauen wollen. Ja, das ist richtig. Meine Zielgruppe sind ja für diesen Podcast, der heißt ja auch so, Plötzlich Geld. Also sind Menschen, die plötzlich zu Geld kommen, weil sie eine Erbschaft gemacht haben, eine Lebensversicherung ausgezahlt bekommen haben oder was auch passiert, eine Immobilie wird verkauft. So, und dieses Geld soll dann sinnvoll angelegt werden, damit man häufig, so in unserem Alter der Fall, eine Rente daraus bekommt. Und so soll das Geld angelegt werden. Das ist eine Möglichkeit, sich mit dem Thema Geldanlage zu befassen, aber natürlich ist der Vermögensaufbau für junge Leute das deutlich wichtigere Thema und die Frage, wie lege ich vorhandenes Kapital an, ist eine völlig andere Frage als die, wie bilde ich Kapital, was mache ich denn, wenn ich jung bin und Vermögen aufbauen möchte? Das ist schon sehr klar, wenn man sich fragt, was ist denn der Gedanke der Income-Strategie, ich möchte Dividenden und Zinsen haben. Zinsen sind schon mal beim Vermögensaufbau völlig irrelevant, also festverzinsliche Wertpapiere, Rentenpapiere würde ich da völlig außen vor lassen und nur auf Aktien setzen. Und Dividenden, ja, die sind schon interessant beim Vermögensaufbau, aber in erster Linie geht es ja doch um Wachstum. Und mir ist doch ein Unternehmen, das mit 20% pro Jahr wächst und keine Dividenden auszahlt, viel, viel lieber als ein Unternehmen, das mit 8% wächst und davon die Hälfte als Dividenden ausschüttet. Also das zweite Unternehmen ist interessant für denjenigen, der sagt, ich möchte eine stabile Wertentwicklung haben und eine regelmäßige Rente haben, 4% Dividendenausschüttung, alles gut. Aber die 8% Wertentwicklung sind okay. Ich finde aber natürlich, gerade bei den US-amerikanischen Technologieunternehmen, Firmen, die viel stärker wachsen und die mir eine bessere Rendite für die Vermögensaufbaustrategie liefern. Ja, deshalb möchte ich diesen Podcast mal den jungen Menschen widmen, also aus unserer Perspektive so den Kindern oder auch den Enkeln, die am Anfang des Vermögensaufbaus stehen und wo ich auch sage, liebe Leute aus meiner Generation, ihr könnt euren Kindern und Enkeln nichts Besseres antun, als sie rechtzeitig ans Investmentsparen bringen, damit sie nicht die gleichen Fehler machen wie wir damals. Ich erzähle ja auch gerne, dass ich erst mit 35 zum Thema Investmentsparen gekommen bin und vorher auch verseucht war mit Bausparverträgen, Prämiensparen und Kapitallebensversicherung. Das waren halt so die Sachen, die man gelernt hat von den eigenen Eltern, die es auch nicht besser wussten, wo man aber jetzt heute weiß, hätte man es von Anfang an mit kleinen Summen richtig gemacht, dann wären da ganz andere Vermögen bei rausgekommen. Deshalb mit diesem Podcast möchte ich auch gerade den älteren Leuten Mut machen, sich mal daran zu wagen und die eigene Verantwortung zu sehen. Mensch, wenn ich selber mein Geld in Investmentfonds anlege und weiß, wie man es macht, dann habe ich doch auch eine Verpflichtung, das meinen Kindern und Enkeln zu erzählen. Denn die haben etwas, was wir in unserer Generation nicht mehr haben, und zwar Zeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ich habe ja schon viel zum Zinseszinseffekt gesagt in anderen Folgen. Auch in meinem Newsletter schreibe ich da immer wieder was dazu. Der Zinseszinseffekt ist dramatisch hoch, wenn ich viel Zeit habe. Wer mag, höre sich nochmal die Folge mit Warren Buffett an, wo ich auch klar mache, Warren Buffett ist nur deshalb so unglaublich reich geworden, weil er schon so alt ist und den Großteil seines Vermögens erst nach dem 65. Lebensjahr erwirtschaftet hat. Das konnte er aber nur machen, weil er mit 65 eben schon Multimillionär war und aus diesen Millionen sind dann später Milliarden geworden. Also, die Message dieses Podcasts soll sein, keine Berührungsängste mit dem Thema Vermögensaufbau und Sparen, sondern einfach anfangen. Das ist wirklich die gute Nachricht. Es ist nicht schwierig. Auch hier wieder mal das Zitat von Warren Buffett, der muss ja immer dafür herhalten, Investing is simple, but not easy. Was er damit sagen will, ist, dass das Investieren an sich wirklich simpel ist. Das ist ein Handwerk und nicht mal ein schweres Handwerk. Ich sage auch meinen Kunden immer, Leute, wenn ihr euch dafür interessiert und Spaß daran habt, dann braucht ihr mich nicht. Das kann jeder selber, das kann jeder alleine. Aber es ist halt so wie mit dem Auto auch. Ich kann auch einen Motorölwechsel selber machen, aber viele Leute, ich auch, haben da keine Lust zu und bezahlen dann lieber für eine Werkstatt. So und so ist das eben auch mit mir. Ich erleichtere meinen Kunden die Vermögensanlage, wenn sie sich damit nicht selber befassen wollen oder dazu keine Lust haben. Der zweite Teil, also it is not easy. Es ist also nicht trivial oder es ist nicht einfach. Schwierig, das zu übersetzen, weil wir haben eben nur das Wort einfach dafür. Das sagt, dass es zum Beispiel Durchhaltevermögen braucht. Es ist also nicht einfach, in einer Krise, wie der Finanzkrise, wenn mal gerade die Kurse um 50% einbrechen, wirklich durchzuhalten und an der Strategie festzuhalten. Das ist das, was der schwere Teil ist. Oder auch, wenn um einen herum die Leute gerade alle erzählen, dass sie mit Bitcoins irrsinnig große Gewinne gemacht haben und man selber hat so einen langweiligen Aktiensparplan, der mit 7-8% Rendite vor sich hindümpelt. Das ist jedenfalls das Gefühl, was man dann hat, wenn alle anderen diese super tollen Tipps von irgendwelchen Finfluencern aus dem Internet haben. Ich möchte einfach mal ein paar Zahlen nennen, die sich jeder gerne nachrechnen können. Im Internet gibt es jede Menge kostenlose Rechenprogramme. Kann man auch mit einer Excel-Tabelle machen, wo man sich Sparpläne mal nachrechnen kann. Nehmen wir als erstes mal so die Großeltern, die für ihre Enkel so eine Art Ausbildungsversicherung abschließen wollen. Aber bitte nicht falsch verstehen, das ist ja keine Versicherung, sondern ich rede hier von einem Investmentsparplan. Ich habe also jetzt bei allen Zahlen, die ich hier ausgerechnet habe, immer das Gleiche gemacht. Ich habe nämlich mit einer Rendite von 7% gerechnet. 7% ist bei 20 Jahren Anlagehorizont eher vorsichtig gerechnet. Eher wahrscheinlich sind 8%. Und dann so ein Betrag von 50 Euro monatlich. Das ist auch nach meiner Erfahrung so ein Betrag, den ja die meisten Großeltern, Eltern oder auch Pateneltern, Patentanten, Patenonkels für ihre Kinder zurücklegen, wenn sie sagen, die sollen mal irgendwann ein bisschen Vermögen haben, um sich einen Führerschein zu bezahlen oder eine Ausbildung oder sonst was. So, und da sind, wie gesagt, 20 Jahre erstmal ein guter Zeitraum. Und wenn ich das jetzt mache, für meine Enkel zum Beispiel, über 20 Jahre, dann sind das über die Zeit gerechnet 12.000 Euro, die ich dann eingezahlt habe, die ich meinen Enkeln geschenkt habe. Das Ergebnis eines solchen Sparplanes wird dann bei gut 25.000 Euro liegen. Also die 12.000 Euro, die ich angespart habe, die haben sich dann verdoppelt in diesen 20 Jahren bei 7% Rendite. Jetzt machen wir mal Folgendes. Wir gehen mal jetzt von einem jungen Menschen aus, der 20 ist und sagt, er will für die Altersvorsorge sparen. Er macht also den gleichen Sparplan, wieder 50 Euro auf 7%, aber diesmal für die nächsten 40 Jahre. Also bis er 60 ist. Denn er sagt sich, ich bin ja schlau, ich fange früh mit Investmentsparen an, da muss ich nicht bis 65 sparen. Also ich gehe schon mit 60 in Rente. Wenn der das macht, also doppelt so lange spart, dann bekommt er am Ende 124.000 Euro raus. Und das ist doch interessant. Man denkt erstmal, Mensch, wenn ich 12.000 Euro einzahle, kriege ich 25.000 Euro raus. Wenn ich doppelt so lange einzahle, dann habe ich 24.000 Euro eingezahlt. Dann müsste ich doch dann auch das Doppelte, also 50.000 Euro rauskriegen. Und das ist eben falsch, denn wir haben ja hier einen Zinseszinseffekt, der nicht linear, sondern exponentiell verläuft. Das heißt, bei 40 Jahren hat sich mein eingezahltes Geld verfünffacht. Ich bekomme also nicht 50.000, sondern 124.000 raus. So, und jetzt machen wir mal so ein ganz extremes Beispiel. Jetzt sagen wir mal, Oma und Opa sagen, wir möchten auch wieder 50 Euro pro Monat sparen, aber die Enkel sollen das nicht zu ihrem Führerschein kriegen und auch nicht zu ihrer Ausbildung, sondern das soll wirklich ein Sparplan sein, den die dann selber fortführen und der ein ganzes Leben lang bespart wird. Was kommt denn dabei raus? Also wenn ich jetzt nochmal 20 Jahre dranhänge und sage, ich spare 60 Jahre lang, dann habe ich insgesamt 36.000 Euro eingezahlt und am Ende werden gut 500.000 Euro dabei rauskommen. Das ist eine Vervierzehnfachung meines eingezahlten Kapitals. Und jetzt merkt man langsam, wie wichtig das ist, jungen Leuten klarzumachen, fangt mit Investmentsparen an. Und wie gesagt, am besten schafft man das, wenn die Kinder, wenn sie dann volljährig sind, bereits ein eigenes Investmentdepot übertragen bekommen von den Eltern oder den Großeltern. Man muss natürlich dann auch an die Kinder vertrauen, dass sie das Geld nicht auf einmal verballern und alles für Urlaub ausgeben. Aber das ist halt immer so. Jeder Mensch ist irgendwann für sich selber verantwortlich. Und dann muss man ihm auch die Verantwortung für das Vermögen übertragen. Ja, wie macht man das also jetzt? Was ist das, was ich jungen Leuten immer wieder mitgebe? Macht nicht die gleichen Fehler, die eure Eltern und Großeltern gemacht haben. Also Finger weg von Sparbuch, Festgeld, Prämiensparen, Bausparverträgen oder auch klassischen Kapitallebensversicherungen. Generell, immer dann, wo eine Garantie draufsteht, Finger weg, das bringt nichts. Garantieprodukte fressen Rendite. Da gibt es tatsächlich auch wissenschaftliche Untersuchungen dazu. Die Frankfurt School of Finance hat da mal eine interessante Studie zu veröffentlicht. Und die sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Garantien langfristig die Rendite halbieren. Also aus 8% werden dann nur 4%. Das stimmt ziemlich genau mit dem höchsten Garantiezins übereinander, den wir bei Kapitallebensversicherungen vor vielen Jahren mal hatten. Das waren tatsächlich 4%. Auf der anderen Seite, bitte auch nicht verzocken und verzetteln. Ich habe schon gesagt, es gibt diese Finfluencer, also Influencer, die sich auf Finanzen verlegt haben. Da gibt's bei YouTube und den entsprechenden anderen Kanälen jede Menge von. Ich will nicht sagen, dass die alle schlecht sind. Im Gegenteil, ich habe schon einige gefunden, wo ich sagen würde, jo, die machen das echt gut. Die Kunst ist nur, das zu finden. Ich sehe das sehr schnell, wer was Vernünftiges sagt, aber jemand, der keine Ahnung hat, der noch gar nicht weiß, wo er hin will, der lässt sich natürlich gerade von den sehr irrationalen Versprechungen leiten, die die Verkäufer von Bitcoins und was weiß ich nicht, was da alles am Markt rumschwirrt, versprechen. Da gibt's NFTs, das sind die Non-Fungible Tokens. Man kann Goldsparpläne abschließen, auch ein Unsinn, den man da macht, diese Goldsparpläne. Einzelaktien, das ist natürlich auch hoch im Kurs. Wer will sich nicht erinnern an diese GameStop-Geschichte, wo sich die Aktie, die kein Mensch kannte, plötzlich verzigfacht hat und alle in einer riesigen Euphorie waren. Oder eben der heiße Tipp vom Freund, der vielleicht sogar selber irgendwas zu verkaufen hat oder jemanden kennt, der was zu verkaufen hat. Es gibt viele Sachen, die laufen auch mal gut, aber die stürzen dann auch umso stärker ab. Es gibt keine Anlagen, die mit einer sehr hohen Rendite das jedes Jahr replizieren können. Da sind also Aktienfonds immer noch die beste Möglichkeit. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, dass das alles sehr, sehr einfach ist. Und man muss wirklich keinerlei Vorkenntnisse haben, um für einen Vermögensaufbau ein vernünftiges Fundament zu setzen. Und dazu möchte ich zwei generelle Möglichkeiten vorschlagen, die, wie gesagt, beide keinerlei Kenntnisse erfordern. Das eine sind Vermögensverwaltungen. Das klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen paradox, denn bei Vermögensverwaltungen, da denkt man erstmal an große Millionenvermögen, die dann irgendwo von Menschen mit Anzügen und Krawatten verwaltet werden, in großen Portfolien aus Aktien, festverzinslichen Wertpapieren, Rohstoffen, Private Equity und was weiß ich nicht alles. Ja, das gibt es. Das sind auch so besonders diese Family Offices, die für die sehr, sehr reichen Menschen, häufig die, die irgendwas geerbt haben und gar nicht wissen, was sie damit machen sollen, dieses Vermögen managen. Aber dank der Digitalisierung gibt es mittlerweile auch Vermögensverwaltungen, die für den ganz normalen Sparer zugänglich sind. Ich möchte jetzt keine Eigenwerbung machen, auf der anderen Seite möchte ich auch nicht die Konkurrenz empfehlen. Ich habe ja selber zwei Vermögensverwaltungsstrategien. Die eine habe ich hier schon vorgestellt, das ist die Income-Strategie. Das ist die, die für meine Hörer, die Geld anlegen möchten, um eine Rente zu erzielen, die richtige Wahl ist. Aber ich habe tatsächlich auch eine Strategie für Menschen, die Vermögen aufbauen wollen. Und das ist genau aus diesem Grunde aufgelegt, weil ich eben in der Einzelberatung Vermögen ab 250.000 Euro beraten und betreuen kann. Und für Menschen, die Vermögen aufbauen wollen, biete ich die Vermögensverwaltung an, die auch ich selber manage, aber nicht für jeden Kunden einzeln, sondern für alle Kunden gemeinsam. So, und so eine Vermögensverwaltung funktioniert auch mit verschiedenen Investmentfonds und ist auch heute für kleinere Sparraten erreichbar. Also meine eigene Vermögensverwaltung funktioniert bei einer Einmalanlage ab 5.000 Euro, also ein bisschen Kapital muss schon mal da sein zum Start, und 100 Euro Sparplan. Den kann man aber auch quartalsweise einzahlen. Man muss also nicht monatlich sparen. Man kann auch, wenn man sagt, ich habe aber keine 100 Euro im Monat, quartalsweise sparen. Da sieht man also, das sind ganz andere Größenordnungen und hat nichts mit Millionenvermögen zu tun, sondern das ist wirklich eine Möglichkeit für jedermann Vermögen aufzubauen. Meine eigene Vermögensverwaltung ist jetzt natürlich interessant für meine Kunden, denn ganz ehrlich, wer mich nicht kennt, der wird kaum auf die Idee kommen, die Vermögensverwaltung MSI Rendite Dynamisch zu zeichnen oder mich anzurufen, weil er zufälligerweise auf meine Website gekommen ist. Da gibt's keinen Grund für. Auf der anderen Seite gibt's halt auch jede Menge andere Angebote an Vermögensverwaltungen und da ist dann halt wieder schwierig rauszukriegen, wer ist denn da jetzt gut oder wer ist denn seriös? Leider gibt's da ja auch Betrüger auf dem Markt. Deshalb, wer nicht einen kennt, der einen kennt, der eine Vermögensverwaltung kennt, der sollte sich auch wieder entweder sehr gut informieren. Jetzt sind wir aber schon wieder beim Dilemma. Ich habe ja gesagt, es ist alles sehr einfach, man braucht keine Vorkenntnisse. Das heißt also, wenn ich das nicht will oder wenn ich keine Vermögensverwaltung kenne, dann kommen wir jetzt zum zweiten Weg. Und das ist der Weg, der auch häufig in den Medien zu finden ist, nämlich der ETF-Sparplan. ETF, da habe ich auch schon eine eigene Folge drüber gemacht. Vor 4 Wochen, glaube ich, war das. Was ist eigentlich ein ETF? Da habe ich das groß erklärt, wie das funktioniert, was das Besondere an ETF ist. Und auch wenn ich selber grundsätzlich eher ein Freund von aktiv gemanagten Fonds bin, so würde ich doch jedem jungen Menschen, der sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, wie kann ich denn sicher langfristig Vermögen aufbauen, dem würde ich immer sagen, du nimm einen Sparplan in einen breit gestreuten Welt-ETF. So, und da gibt es im Grunde den Marktführer, also den bekanntesten Index auf die weltweiten Aktien, das ist der MSCI World. Das ist halt der Index von Morgan Stanley, dafür steht das MS. Nicht für Michael Schulte, nein, ich habe noch keinen Index aufgebaut. Und World, wie der Name schon sagt, steht einfach dafür, dass es halt 1500 Unternehmen aus 23 Industrieländern ist. Also das muss man einschränkend sagen, es sind eben nur die 23 Industrieländer. Es gibt auch einen großen Bruder dieses MSCI World, das ist der MSCI All Country World. Da sind dann auch noch 24 Schwellenländer dabei und fast doppelt so viele Aktien. Der kleine Webfehler bei diesem Index ist aber, dass der analog der Börsenkapitalisierung aufgebaut ist. Und wir alle wissen ja, dass allein die USA schon für 2/3 der weltweiten Börsenkapitalisierung verantwortlich sind. Wenn wir jetzt noch die anderen Industrieländer dazu packen, da sind wir bei über 90%. Die Schwellenländer haben also kaum einen Einfluss auf die Entwicklung dieses All-Country-Index. Das ist zwar so gesehen der bessere oder der fairere Index, aber er ist nicht unbedingt erfolgreicher. Wenn man sich die beiden Indizes mal anschaut über die letzten so 15 Jahre, dann stellt man fest, dass die fast deckungsgleich gelaufen sind. Interessanterweise ist sogar der MSCI World, also der ohne die Schwellenländer, ein Ticken besser gelaufen. Der hat nämlich tatsächlich über die letzten, ich habe jetzt hier eine Auswertung von den letzten 12 Jahren, da hat der MSCI World 11,5% geschafft. Und wenn ich die Entwicklungsländer noch dazu nehme, dann habe ich nur 10,7% geschafft. Ich liege also tatsächlich sogar noch etwas schlechter, wenn ich in der Vergangenheit die Emerging Markets, die Schwellenländer, dazugetan habe. Das heißt natürlich nicht, dass das in Zukunft auch so sein muss. Also hier bitte immer der warnende Zeigefinger. Ich kann aus der Vergangenheit nicht auf die Zukunft schließen. Aber es zeigt schon, ich meine, 12 Jahre ist ja nur auch nicht wenig. Und wenn man sich die Kurven ansieht, die sind schon sehr, sehr deckungsgleich. Es ist also, was ich damit sagen will, es ist nicht wirklich entscheidend, ob ich jetzt den MSCI World oder den MSCI All Country World nehme. Wichtig ist, es jetzt zu tun, also jetzt anzufangen und sich nicht damit auseinanderzusetzen, ich sag mal jetzt irgendwelche auf akademischen Umwegen noch 2 Jahre zu warten, bevor ich eine Entscheidung treffe. Selbst wenn ich irgendwann in 2 Jahren der Meinung bin, oh, verdammt, das ist ja doch besser, in den anderen Index zu wechseln oder sogar jetzt zu sagen, ich nehme jetzt nur noch amerikanische Aktien, also den S&P 500 zum Beispiel. Das kann man ja jederzeit machen. Das ist ja das Schöne beim Investmentsparen. Auch wenn man heute mit dem MSCI World loslegt, dann kann man in 2, 3 oder 10 Jahren seine Strategie auch tauschen. Und das würde ich auch empfehlen. Ich sage ja nur, dass das quasi die Einstiegsdroge ist. Also wo man einfach sagt, ich fange jetzt mit irgendwas an und guck mir das mal ein paar Jahre an. Und wenn ich die ersten 1.000, 2.000 Euro angespart habe, dann überlege ich mir, ob ich das Ganze noch ein bisschen breiter aufstelle oder mich umgekehrt auf bestimmte Branchen spezialisiere. Vielleicht habe ich dann Spaß daran oder habe auch Kompetenz oder habe jemanden kennengelernt, der sich damit auskennt. Also keine Angst anzufangen. Mit dem MSCI World kann man nichts falsch machen. Das ist das Wichtige. Ich habe natürlich auch da keine Garantie mit. Und wenn ich sage, 7% ist ein eher schlechtes Szenario, dann schiebe ich jetzt gleich mal dahinter, dass auch diese 7% nicht immer erreicht werden. Selbstverständlich. Es gibt also da keine Mindestrendite. Beispiel, wer echt Pech gehabt hätte, wer also Ende der Finanzkrise, also in der Finanzkrise, so 2008, Ende 2008, wer da nach 20 Jahren seinen Sparplan angeguckt hätte, der wäre wahrscheinlich sehr enttäuscht gewesen, denn er hätte nur 1,4% pro Jahr rausgekriegt. Trotzdem, es ist immer noch ein positives Ergebnis. Also ich habe keinen Verlust gemacht. Es ist aber nicht mal ein Inflationsausgleich gewesen. Aber, jetzt muss ich auch wieder dazu sagen, wer zwingt einen denn, mitten in der Finanzkrise seinen Sparplan zu plündern? Das ist es ja gerade, was ich bei Aktienfonds verstehen muss. Niemals in der Krise mein gesamtes Vermögen auflösen. Und das hat ja auch keinen Sinn. Also bei der Vermögensbildung will man ja nie sein gesamtes Vermögen auf einmal schlachten. Man spart ja nicht auf irgendein Event hin, sondern man bildet Vermögen, was man dann langsam abbaut. Das heißt, wenn ich diese Krisen einfach aussitze oder vielleicht nur das bisschen Geld rausnehme, was ich dann heute gerade brauche, dann komme ich aus diesem Loch auch wieder raus. Bleiben wir mal bei diesem Beispiel mit der Finanzkrise. Wenn ich nur ein Jahr gewartet hätte, wäre meine Gesamtrendite schon auf 3,4% pro Jahr ausgelaufen. Hätte ich noch ein Jahr gewartet, wäre ich schon bei 4,5% pro Jahr rausgekommen, weil, wissen wir auch, die Jahre nach der Finanzkrise waren bombastisch. Das war ähnlicher Effekt wie nach Corona. Als wir ganz unten angekommen sind, sind die Kurse richtig angezogen. Also, wenn ich das verstanden habe, dass Aktiencrashs nichts Schlimmes sind, im Gegenteil, das ist völlig normal. Wir werden auch in Zukunft immer wieder Crashs erleben. Wir werden erleben, dass große Indizes sich mal eben halbieren. Das kann sein, aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht das Ende der Wirtschaft, sondern das sind ganz normale Marktbewegungen und Marktbereinigungen. Wenn ich hier schon von Katastrophenszenarien spreche, dann möchte ich ja auch die andere Seite mal beleuchten. Also was wäre denn gewesen, wenn ich Glück gehabt hätte? Glück ist gar nicht so lange her. Also Ende 2021 hatten wir ja so eine Phase, wo wirklich alles im Plus stand und alle glücklich waren. Das war so der November, kurz bevor dann die amerikanische Notenbank verkündet hat, also Schluss jetzt mit den sinkenden Zinsen. Wir drehen jetzt mal an der Zinsschraube und lassen den Zins wieder wachsen. Das hat dann die Kurse wieder runterstürzen lassen. Aber Ende 2021 war die Welt echt in Ordnung. Und wer Ende 2021 auf seinen Sparplan geguckt hätte, nach 20 Jahren, der hätte über 10% pro Jahr gehabt. Und 10% pro Jahr über 20 Jahre, das ist schon richtig knackig. Noch besser wäre es übrigens in der heißen Phase des Internets gewesen, also Ende der 90er Jahre. Da hatten wir ja über viele Jahre eine Euphorie an den Börsen, die ihresgleichen gesucht hat. Wer also Ende 99 seinen 20-Jahres-Sparplan geplündert hätte, der hätte eine Jahresrendite von fast 15% gehabt. Das ist natürlich märchenhaft. Also, es gibt starke Schwankungen nach oben und nach unten. Das haben Aktien so an sich. Und auch bei Sparplänen ist es extrem wichtig, wann der Ausstiegszeitpunkt ist. Der Einstiegszeitpunkt ist vollkommen egal. Also ob ich heute oder in einem Jahr oder in zwei Wochen damit anfange, das ist für den Sparplan letztendlich egal. Bei Einmalanlagen ist dieser Einstiegszeitpunkt wichtig. Bei Sparplänen, wo ich ja jeden Monat eine kleine Einmalanlage mache, ist es vollkommen egal. Aber wie gesagt, der Zeitpunkt, an dem ich Geld entnehme, der ist sehr wichtig. Aber wie gesagt, keine Angst, wenn ich 20, 30 oder sogar 40 Jahre Vermögen aufgebaut habe, dann seien Sie sich mal sicher, dass ich in der Zeit auch irgendwann mal auf den Trichter gekommen bin, ich könnte ja vielleicht neben meinem einen Investmentsparplan auch noch ein paar andere Fonds besparen oder ich könnte mein Vermögen auch mal umswitchen auf andere Fonds. Auch das ist ja problemlos möglich. Also wenn es dann irgendwann einen dolleren Index gibt oder einen schönen aktiv gemanagten Fonds, dann kann ich mein gesamtes Vermögen umschichten und das kostet nichts. Die meisten Depotstellen, also bitte nicht bei der Hausbank fragen, die sind da leider immer noch sowas von 80er. Da werden sie immer Ausgabeaufschläge zahlen müssen. Aber bei modernen Depotstellen, unter anderem auch bei mir, also wenn Sie bei MSI ein Depot haben, zahlen Sie grundsätzlich keine Ausgabeaufschläge. Ich kann also jederzeit meine Fonds wechseln. Das Einzige, was mich das kostet, sind dann aufgelaufene Steuern. Die muss ich immer bezahlen, das ist nun mal so. Aber ich zahle keine Gebühren oder Ausgabeaufschläge. Das ist also eine sehr, sehr flexible Anlage. Und wie gesagt, junge Menschen tun sich einen Riesengefallen damit, früh damit anzufangen. Ja, mit dem Appell möchte ich auch für heute schließen. Erzählen Sie es Ihren Kindern und Ihren Enkeln, denn wie gesagt, die machen dann nicht die gleichen Fehler, die wir gemacht haben. Glauben Sie es mir, ich sehe es immer wieder bei meinen Kunden, häufig sogar bei Leuten in meinem Alter, also die wirklich die 60 sind und die immer noch der Meinung sind, dass Sparbücher, dass Bausparverträge, dass Tagesgeldkonten doch eine gute Idee sind. Ja, heute kriegen wir auf Tagesgeld auch 2-3%. Aber ich habe erst kürzlich ein Kundengespräch gehabt, wo ich gesagt habe, ja Mensch, wie sieht's denn mit Geldmarktfonds aus? Die zahlen im Moment 4%. Da war es wieder so ein Effekt so, oh, was? 4%? Das gibt's ja gar nicht, das ist ja irre. Also der Vergleich von Investmentfonds und Bankprodukten fällt, ich sag mal, vorsichtig zu 95% immer zugunsten des Investmentfonds aus. Bei Fragen rufen Sie mich gerne an, schreiben mir eine E-Mail oder melden sich auf meinem Kontaktformular auf meiner Homepage und ich werde gerne für alle Fragen zur Verfügung stehen. Ansonsten wäre es das mal wieder für heute und wieder bis in zwei Wochen. Tschüss, Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.